Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Mach Neu. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt von Rebecca Göckel ein, einer bemerkenswerten Persönlichkeit mit ihrem unerschütterlichen Unternehmergeist und ihrer Leidenschaft. Ich habe als Geschäftsleiter von Vielike Rebecca im Rahmen der Veranstaltung Tiefkühlstar in Köln kennengelernt. Dort haben wir auch unseren Saisonartikel Vielike Bio-Veganes Hafereis präsentiert. Im Alter von 20 Jahren gründete Rebecca No Moo, eine pflanzliche Bio-Eismarke mit dem klaren Ziel, veganes Eis zum neuen Normal zu machen. Als CEO und Mitbegründerin ist es ihr ein Anliegen, nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, sondern auch Frauen zu ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Darüber hinaus ist sie Aufsichtsratmitglied bei der Lang AG. Mit den Auftritten als Moderatorin und Keynote-Speakerin inspiriert Rebecca jeden, der ihren Weg verfolgt. Ihr Glaube an unermüdlichen Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und Leidenschaft ist ansteckend. Begleite uns, während wir mehr über Rebeccas inspirierende Reise erfahren und die Welt des Unternehmertums aus ihrer einzigartigen Perspektive erkunden. Und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen, Rebecca.
Hallo Andreas, freue mich sehr.
Freut mich auch sehr. Ich wollte dich fragen, mit meiner ersten Frage, welche persönlichen Erfahrungen oder Momente dich denn dazu inspiriert haben, dich für die Gründung der Marke No Moo und damit für positive Entwicklungen einzusetzen?
Also ursprünglich wollte ich Moderatorin werden und habe dann in Köln erstmal irgendwas mit Medien studiert. Ich dann dachte, mit dem Studiengang Medienmanagement, PR und Kommunikation kann ich mich sicherlich darüber journalistische Praktika dann reinentwickeln in diese Moderationsrolle. Aber abgebogen durch meinen ersten Werkstudentenjob bei einem Startup in die Gründerszene, weil mich das total inspiriert hat. Es war damals ein junges Unternehmen, das war ein Markt oder ist immer noch ein Marktplatz für Luxusuhren. Da habe ich dann, weil ich super gerne schreibe, habe ich immer die ganzen Texte über die Uhren geschrieben, die dann auf der Webseite veröffentlicht wurden. Und das Unternehmen hat etwas Innovatives gemacht, weil bis dato wurden Luxusuhren in 2013, 14 ja immer offline gekauft. Und das war jetzt alles online. Und so eine Uhr, die kostet ja schon so ein bisschen was. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, mal eben so 3.000, 10.000, 50.000 Euro online zu überweisen und sie inspirieren, weil die auch schon damals gesagt haben, hey, wir wollen hier Marktführer werden auf der ganzen Welt für Marktplätze für Luxusuhren. Und damals haben wir noch so auf die weiße Wand geschrieben, Umsatzziel 2 Millionen, aber wir wollen hier die ganze Welt erobern. Hat mich
das braucht der Ziel.
Und ich dachte, wie cool, ich will auch irgendwas verändern. So, dass ich quasi einen Bereich nochmal komplett neu mache, der bis dato so getickt hat. Und jetzt treffe ich ihn mal um und dann tickt der ganz anders. Ähnlich ist das ja jetzt mit dem Eis dann. Also ne, bis dato wurde ja Eis immer mit Milch, Eier, Sahne produziert, also mit tierischen Zutaten. Und ja, nur weil das jetzt quasi die letzten Jahrhunderte normal war, heißt es ja nicht, dass es jetzt auch in den nächsten Jahren normal ist, sondern so definieren wir jetzt auch bei No Moo das neue Normal letztlich meistens.
Und wie kam dir denn auf die Idee mit der Eisthematik, also von den Uhren, auch online, im Onlinehandel? Und dann, wie kam es dann zum Eis und zu diesem veganen Thema?
Ja, und zwar bin ich dann erstmal so in der Kölner Gründerszene reingeschlüpft, habe da auch meinen Co-Founder kennengelernt, den Jan. Und Jan hatte eine Doku geschaut auf Netflix, Cowspiracy. Und hat darüber gelernt, dass viel...
Wie heißt die Doku, sorry?
Die heißt Cowspiracy, heißt die Doku.
Aha.
Der hat darüber dann auch gelernt, dass Viehzucht und Agrarwirtschaft so die Nummer eins Klimatreiber sind.
Ah ja, okay.
Selber war das auch nicht klar. Ich habe mal gedacht, ja, nachhaltig leben, das heißt irgendwie Müll trennen, ÖPNV nutzen, viel Fahrrad fahren, wenig fliegen, so die Klassiker. Aber dass ich einen riesigen Impact haben kann damit, was ich eigentlich dann auch täglich konsumiere, das war mir selber nicht klar. Jan hatte dann auch versucht, so vegan zu werden, sofort nach der Doku. Hatte es aber auch nicht schaffen können, weil 2016 haben die Produkte noch nicht richtig gut geschmeckt im veganen Bereich. Es war eher Hauptsache vegan, aber was der Geschmack machte, erstmal egal. So ist eigentlich die Idee entstanden, okay, ist doch super, wenn wir ein pflanzliches Produkt kreieren könnten, das so lecker ist, dass auch der Nicht-Veganer freiwillig zu pflanzlichen und damit nachhaltigeren Alternative greift. Ohne dass er jetzt sagt, ich mache das hier wegen Ethik oder Tieren oder was auch immer, sondern einfach, weil er sagt, es schmeckt mir einfach besser. weil das ist dann im letzten Schritt viel massentauglicher, wenn der Konsument halt einfach das isst, was ihm schmeckt und wir sorgen dafür, dass es eine nachhaltigere Variante ist. Und so haben wir so ein bisschen im Supermarkt damals so rumgeschaut, was können wir denn jetzt pflanzlich machen? Was trauen wir uns überhaupt zu? Also Jan als BWL-Student, ich, die irgendwas mit Medien gemacht hatte, Lebensmittelhintergrund. Und so sind wir irgendwie beim Eis hängen geblieben und fanden das Produkt cool und haben uns dann mal so mit Rezepten rangetraut. Also erstmal statt Milch Pflanzenmilch rein. Ah, okay, soll aber nicht nach der Ersatzbasis schmecken. Also mehr Mango rein, mehr Kakao rein, mehr Beeren rein. Und so hat sich das dann so Stück für Stück entwickelt. Und dann hatten wir unsere Gastroküche nach, in der wir produziert haben, erste Besuche. Und dann ging dann so peu à peu an Kölner Cafés, Restaurants raus und Studium. Und dann nach dem Bachelor kam dann so Vollzeit und Eintritt in den Supermarkt.
Also ihr habt euch quasi von null auf da rangetastet, komplett aus der Konsumentensicht.
Komplett aus der Konsumentensicht. Also einmal natürlich das Produkt von null auf gebaut und dann aber auch so das ganze Thema, wie bringe ich denn jetzt überhaupt ein Produkt in den Supermarkt rein? Also das hatten wir jetzt auch beide nicht im Studium und das war auch wirklich learning by doing. Der Gründer von Just Spices, der mir dann erklärte, beziehungsweise sein Vertriebskollege, der mir erklärte, wie ist eigentlich ein Rewe, wie ist ein Edeka aufgebaut? Also da gibt es dann auch so Kaufleute, so da Franchiser. Aha, okay, da können wir mal rein. Die können über Teile des Sortiments selber entscheiden. Dann erstmal gegoogelt in Köln, welcher Rewe, welcher Edeka hat denn den Nachnamen. Die können wir anrufen, dann vorbeigegangen. Und dann haben die Kaufleute aber auch super viel über ihr Geschäft einfach auch uns erklärt. Also als es hieß, wir brauchen einen Artikelpass von euch, da wussten wir gar nicht, ja, was steht denn da so drin in so einem Artikelpass oder wo kaufe ich jetzt meine EANs? Oder also wir wussten eigentlich gar nichts. Wir mussten alles erfragen, aber ich habe echt immer die Erfahrung gemacht, wenn du fragst, dann wird dir auch total geholfen. Und letztlich haben wir das alles von der Pike so dann gelernt, Stück für Stück.
Also das hast du auch gepostet vor kurzem, oder? Dass du quasi, dass du über Fragen eigentlich erstmal auch deine Informationen holst. Du gehst bloß und stellst Fragen. Aber es gibt ja auch dann, ja, sagen wir mal, man muss ja schon auch dann kommunikativ darauf vorbereitet sein, dass man so fragt, dass, dass der andere sich nicht, naja, dass der andere gewertschätzt wird, oder?
Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das ja noch so die kleine Journalistin in mir.
Ja, genau, stimmt.
Aber das ist jetzt auch so, also wir haben ja jetzt diese Stieleise, die bringen wir jetzt in einem Monat ganz frisch raus und die kommen in Tankstellen rein. Das ist super cool, weil so Tankstelle hast du ja gefüllt Eise, die ich schon als Kind gegessen habe, die du schon als Kind gegessen hast. Und jetzt sind da so zwei neue Stieleise von Nomo drin. Und jetzt musst du dir wieder vorstellen, okay, ich habe jetzt den Handel verstanden, aber von Tankstelle habe ich ja wieder keine Ahnung.
Zeig und Rast, oder?
Tag und Rast und Leckerland und dann aber die ganzen Marken über Esso, Aral, Total. Ich weiß noch nicht, wie deren Business funktioniert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du musst nur rausfinden, wer ist die Person, mit der du sprechen musst. Du musst schauen, dass du sie erreichst und einen Termin bekommst oder Muster schicken kannst. Und dann sitze ich da in den Terminen und frage erstmal ganz viel, wie funktioniert eure Branche? Worauf achtet ihr? Wie kann man da Werbung machen? Was ist euch wichtig? Also ja, und dann ergibt sich das so. Das ist eigentlich so ein Puzzlestück, was sich dann immer wieder weiterfügt. Und ich liebe das auch, Dinge neu zu lernen. Also ich habe da auf diese Gespräche habe ich immer am meisten Lust, weil ich weiß, da werde ich jetzt ganz viel Neues lernen und es wird ganz spannend sein.
Dass du bist da halt aber auch vom Mindset her schon so vorbereitet, dass du sagst, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, ich weiß nichts und ich stelle die richtigen Fragen. Und lernen dann letzten Endes ja auch die Bedürfnisse und die Pain Points meines Gegenübers besser kennen.
Genau, aber wenn ich denen was überstülpen würde, dann wüsste ich ja gar nicht, ob ich an den Bedürfnissen vorbeirede oder nicht. Und das ist natürlich auch irgendwie so vom Setting. Also ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt 60 wäre und ich würde die ganze Zeit noch Fragen stellen. Also weiß ich nicht, glaube ich gerade einfach, das passt irgendwie ganz gut, dass wir halt noch jung sind. Also wir selber sind jung, die Marke ist jung. Das ist irgendwie fein, dass wir noch nicht so viel wissen wie jemand, der schon vielleicht 20 Jahre Berufserfahrung hat. Und das ist irgendwie okay. Ich würde zurückrudern. Selbst mit 60, also wenn du ganz neu in der Branche bist, woher sollst du das denn wissen? Also wenn ich jetzt mit 60, 30 Jahre schon Tankstellen gemacht hätte und dann immer noch alles an Einstiegsfragen stelle, okay. Aber wenn ich neu bin in der Branche, dann kann ich immer alles fragen. Also kann immer wieder anfangen, neu zu lernen.
Es ist, denke ich, auch nie zu spät, um noch Fragen zu stellen und die richtigen Fragen zu stellen. Man lernt ja immer was dazu.
Absolut, ja.
Spannend. Welche Beispiele oder Projekte kannst du oder auch Initiativen kannst du denn auch noch nennen, wo du jetzt auch direkt involviert warst und wo du sagst, das hat positive Veränderungen bewirkt?
Ja, ich habe da letztes Mal zurückgedacht, tatsächlich. Und zwar habe ich so als Kind immer so richtig viel auch so mitgemacht. Also sei es so, dass ich so Jugendgottesdienste dann, also ich bin eigentlich jetzt nicht besonders gläubig, aber ich habe mich da irgendwie so ein bisschen reingesneakt und habe dann so Jugendgottesdienste, so freichristliche Jugendgottesdienste teilweise mal mitmoderiert, weil ich unbedingt moderieren wollte oder ich wollte ja Moderatorin werden, dann war ich mit 15 in der Moderationsakademie von Carmen Thomas. Die ist so die erste Frau gewesen, die quasi die Sportschau in ARD moderiert hat und war ihren Versprecher mit Schalke 05, das heißt ja 04, dann berühmt geworden. Ich hatte dann über sie einen blinden Klavierspieler kennengelernt und ich spiele auch Klavier. Und dann habe ich noch eine andere Menschenrechtsorganisationsleiterin kennengelernt über diese Jugendgottesdienstverstrickung. Und da war etwas, wofür wir dann ein Benefizkonzert gemacht haben, wo der Blinde dann gespielt hat und wir haben da Spenden gesammelt und irgendwie... Ja, wirklich, es ist schon alles so lange her und ich erinnere mich nur noch so in Teilen daran, aber sowas habe ich halt irgendwie früher auch gemacht. Also ich war immer so ein bisschen so eine kleine Streberin. Ich bin so neben der Schule auch so 1000 kleine Projekte gemacht habe. Ja.
Aber du hast, also ich finde es spannend, weil du sagst ja, du wolltest schon Moderatorin werden und hast es dann auch schon ziemlich vielstrebig dann auch verfolgt, oder? So, ja, ich werde jetzt Moderatorin, ja, dann gehe ich mal da so Veranstaltungen, da brauche ich einen Moderator. Gläubig bin ich jetzt nicht, aber egal, die Struktur steht, die Veranstaltung braucht jemanden.
Ja, das ist so ein bisschen so, wenn ich etwas möchte, dann biete ich mich auch immer halt an. Also, jetzt halt, ich habe dann auch, oder so würde ich auch noch so machen, wenn ich etwas machen möchte, dann frage ich halt Leute immer und biete mich an, weil ich das gerne haben würde oder machen würde. Also neuestes, wo ich mich jetzt gerade anbiete, mal gucken, ob es klappt, ist meine Handelsveranstaltung, die ich auch gerne mal moderieren würde. Mhm. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr, mal schauen.
Toll, toll.
Oh ja, ich glaube, ich bin noch manchmal ein bisschen hartnäckig in so Themen. Aber ja, ich denke mir immer so, die können ja gar nicht wissen, dass ich das gerne moderieren will. Deswegen frage ich, das habe ich auch als Kind anscheinend schon so gemacht.
Ja, es ist ja auch so, dass, also umgedreht, ja, man braucht jemanden, der das moderiert so. Und dann geht man los und sucht jemanden. Und dann, wenn sich dann jemand positiv aufdrängt, ja, also wie auch immer, und man sagt, das passt, dann hat man da ja ein Stück weit auch sein Glück gezwungen. Tja, also,
ja, richtiges Glück erzwingen, genau.
Ja. Also da ist echt was dran, 100% bin ich voll davon überzeugt.
Und auch so dieses, ich will was machen und ich erzähle einfach Leuten davon, weil du weißt nie, wie quasi eine andere Person jemanden kennt und dann bist du schon im Gespräch. Also glaube ich auch so ein bisschen dieses, ich schreie in den Wald raus, damit es irgendwie ein Echo zurückkommt.
Mhm. Ja, jemand, genau wie man in den Wald auch hineinruft. Mhm. Und er hat natürlich dann nicht die ganze Zeit nur davon reden, was man machen will, dann macht man nichts mehr.
Genau, aber genau. Auch, dass du nicht so als, ich sag mal, so Traumtänzerin wahrgenommen wirst in deiner Umgebung. Nach dem Motto, ich will das machen und das machen, aber dann machst du nie was, dann glaube ich, wirkt das auch nicht so super positiv. Es muss ein ganz natürliches, eine ganz natürliche Balance haben letztlich.
Ja, es ist ja auch so eine Mischung, oder? Die Mischung macht es ja nicht so oft, also mit Maß und Mitte.
Korrekt. Ja, aber ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen was nebenbei gemacht in den Schulzeiten auch schon. Also mir wurde nie langweilig.
Das glaube ich. Welche Botschaft möchte ich denn den Zuhörern weitergeben, um sie auch zu ermutigen, sich für positive Entwicklungen und für Umsetzungen von Ideen zu engagieren?
Also, was ich mich persönlich immer frage, ist so der Punkt, was will ich eigentlich in meinem Leben so ein bisschen bewegen? Was will ich erreichen? Wofür will ich stehen? Und was ich immer schade finde, wenn ich beobachte, dass Menschen eigentlich auch genau diese Ideen haben und tolle kreative Ideen, es aber dann nicht in die Umsetzung reinschaffen. Und da ist eigentlich mein Mindset immer, dass ich sage, ich würde alles immer einfach erstmal ausprobieren. Also im kleinen Scale einfach mal testen, weil der Umkehrschluss ist ja, wenn ich es nicht teste oder nicht ausprobiere, dann habe ich ja schon verloren. Also dann habe ich ja schon das bekommen, wovor ich vielleicht die meiste Angst habe, nämlich, dass es scheitert. Wenn ich es nicht mache, dann scheitere ich ja so oder so schon. Also und wenn ich es mache, dann habe ich zumindest noch mehr Erfahrung gesammelt und dann wird immer mehr darauf entstehen. Also das ist so richtig so mein Lebensmotto. Ich mache immer erstmal. Ist auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Nomu irgendwie eine neue Produktsparte oder einen neuen Vertriebskanal öffnen, ich bin nicht die Person, die dann lange eine Strategie schreibt oder sich einen Prozess überlegt, sondern das Erste, was ich dann mache, ist, den Hörer in die Hand zu nehmen und genau da anzurufen, wo ich dann halt hin will. Also ich bin total dieses erstmal machen und dann lösungsorientiert auf die Sache schauen, gucken, was war schon gut, was kann ich jetzt optimieren, was kann ich besser machen und sich niemals so zurückschrecken lassen, auch wenn andere vielleicht mal sagen, ja, glaubst du denn wirklich oder so kritisch sind, da würde ich erstmal immer, also ich denke immer bei mir erstmal so, okay, ist ja wunderbar, wenn die anderen es nicht hinbekommen habt, lasst mich doch erstmal machen.
Ganz besser.
Ja, das ist gar nicht so aus einer Arroganz heraus gemeint, sondern irgendwie gehe ich erstmal in diese Einstellung rein, also wenn ich das mache, dann wird es erstmal gut. So, das ist eine Grundannahme. Und es sind auch schon etliche Dinge nicht so gut gelaufen, aber das stört mich gar nicht, weil ich dann immer darauf schaue, was ist denn dann daran gut gegangen und was habe ich gelernt und dann nehme ich das mit und mache es dann noch besser beim nächsten Mal. Also ja, es geht eigentlich um eine grundpositive Einstellung zum Leben, zu den Dingen. Immer mit so einer Lupe drauf schauen, was ist eigentlich in der Flasche drin und dranbleiben, das ist es eigentlich.
Dranbleiben. Ihr macht das jetzt auch schon, du hast gesagt, 2016 ging es los, oder?
Genau, 16, das war so die Studienzeit, anderthalb Jahre. Dann 18 ging es nach dem Studium so komplett los. Das heißt, sehr gut, wir sind jetzt auch schon im siebten Jahr. Und ja, mir geht es dann manchmal auch nicht schnell genug, dass ich denke, boah, ich bin erst so groß, ich werde eigentlich gerne noch größer. Oder ich habe vor 3 Jahren gedacht, jetzt wären wir schon da und da. Aber ich glaube wirklich, dranbleiben ist der Schlüssel. Also Dinge brauchen einfach manchmal ihre Zeit. Und solange die Richtung die richtige ist und die Tendenz die positive, ist es wunderbar. Also ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Ich hatte auch mal ein Buch gelesen, das nennt sich Der Überflieger von Malcolm Gladwell. Und da ist auch so eine Quintessenz, wo es halt darum geht, wenn du eine Sache richtig, richtig gut können willst, so richtig Profi darin sein willst, dann musst du mindestens 10.000 Stunden in deinem Leben diese Sache geübt haben. Also es geht wirklich um dieses Vertiefende, um dieses Dranbleiben, um in etwas wirklich gut zu werden. Und nicht auf dem halben Weg dann zu sagen, mir geht jetzt die Puste aus oder wenn es mal unangenehm wird oder mal schwierig wird.
Das ist ja witzig, weil ich habe heute tatsächlich einen Podcast gehört mit Paul McCartney. Und der hat das auch gesagt, die waren ja mit den Beatles dann in Hamburg und da haben sie halt quasi 10.000 Stunden Musik gemacht und dann kamen sie so professionell zurück nach England, dass es dann halt geknallt hat, also noch Haare geschnitten und Anzüge angezogen und so, aber da kamen jetzt gerade die 10.000 Stunden wieder.
Ja, das ist ja so. Profis müssen einfach üben. Wir kennen das ja schon im Kleinen, also wir haben alle mal vielleicht einen Führerschein gemacht und kennen doch noch dieses Gefühl so, oh, wie geht das nochmal, Kupplung und jetzt den Gang reinschalten und so und irgendwann geht es doch so in dieses den Automatismus über. Und so wird das natürlich auch mit Dingen, in die ich wirklich lange übe. Da werde ich immer besser und ich schleife immer weiter. Es hat ja auch früher total mir Spaß gemacht beim Klavierspielen, nicht ständig immer das nächste Lied zu üben, sondern ein Lied halt zu üben, bis ich dachte so, boah, das kann ich jetzt richtig, richtig gut. Das läuft jetzt so wie am Schnürchen.
Dann so in Fleisch und Blut übergeht, wie man so schön sagt.
Genau, genau, korrekt.
Was für dich ein Vorteil, dass ihr in Köln seid? Weil von Köln aus kann man ja, sag ich mal, ganz Europa quasi mehr oder weniger mittig beackern.
Also ich glaube, Köln ist an sich auf jeden Fall ein guter Standort. Das Coole ist natürlich, dass die Rewe National direkt 5 Minuten von unserem Büro sitzt. Also das ist natürlich schon mal irgendwie nett, auch wenn wir noch nicht national gelistet sind.
Kann ja noch werden.
Wird noch, das dauert vielleicht noch ein Jahr oder zwei, vielleicht hoffentlich nur ein Jahr, toi toi toi. Aber das Positive ist wirklich, also wenn du Vertriebstermine machst, du kannst in einem Tag eigentlich alles erreichen. Also wenn du jetzt, ich sag mal, lebst in Hamburg und willst nach München runter, dann bist du ja gefühlt schon einen Tag unterwegs und einen Tag den Termin. Also du kannst einfach wirklich Zeit sparen. Und Köln ist auch von der Kultur einfach super offen zueinander. Also super gute Vernetzung auch in der Gründerszene, so ein bisschen klein in Berlin. Aber auch ehrlicherweise glaube ich, dass wir das Business aus jeder Stadt heraus hätten machen können und wir wären wahrscheinlich an der gleichen Stelle des Unternehmensfortschrittes. Also ich denke, dass es sicherlich schön ist, dass wir hier in Köln sind, aber das ist nicht jetzt super ausschlaggebend überhaupt für unseren Erfolg.
Ich möchte gerade noch mal kurz auf die 10.000 Stunden zurückkommen. Also das sind ja quasi so, wenn man das sich aufteilt, sind das 1250 Tage, das sind irgendwie 3 bis 5 Jahre und dann wird es ja irgendwann mal, gibt es ja den Moment, kennst du bestimmt aus, gibt Tage, da läuft es nicht oder es gibt halt eine Phase da, da überlegt man sich, was mache ich hier eigentlich? Keine Ahnung, gibt's, also vielleicht hast du es nicht, aber hat vielleicht jeder oder was machst du dann in deinem Kopf? Also wie gehst du denn damit um?
Also erstmal weiß ich dann, okay, es ist einfach nur eine Phase und ich stelle mir dann so eine Kurve vor. Also stelle mir vor, wie ich jetzt im Tiefpunkt sitze und es ja nur noch bergauf gehen kann. So, diese Nachricht.
Genau, Talsohle.
Genau, das denke ich mir so, okay, ist wunderbar. Also ich bin jetzt im tiefen Tal, aber dann ist ja gut, dann geht es ja nur noch bergauf. Also das ist zum einen das und was auch einfach hilft, ist also neben der Arbeit irgendwie ein gutes Privatleben zu haben, Familie, Freunde und auch sowas wie Sport zu machen, was einfach auch irgendwie einen manchmal gut abreagieren kann. Also das hilft auch. Und es ist ja so, es ist im Leben ist nicht immer alles nur Friede, Freude und alles wunderbar, sondern es gibt halt Herausforderungen. Aber ehrlicherweise habe ich auch in den herausfordernden Zeiten selber das meiste Wachstum erlebt und bin eigentlich jetzt am dankbarsten für diese Zeiten, die manchmal vielleicht nicht so angenehm waren. Von dem her waren die auch gut. Tatsächlich. Rückblick.
Da gibt es auch diesen schönen Spruch, kein Wachstum ohne Schmerz.
Genau.
Ganz gut.
Ja, das stimmt. Selbst als Kind hatten wir doch alle Wachstum, also ich zumindest, so Wachstumsschmerz, so Gelenkschmerz.
Knie. Ja.
Genau.
Ja, total spannend. Dann würden wir auch so langsam auf die Zielgerade einbiegen.
Ja.
Und da würden mich noch die folgenden Fragen interessieren. Zum einen, welche Bücher, welche Filme, welche Serien hast du gelesen oder gesehen oder auch welche Musik hörst du, die dich inspiriert?
Also Musik kann ich super schnell beantworten. Und zwar, ich höre total gerne Ludovico Einaudi. Und zwar immer bei der Arbeit, wenn ich irgendwas machen muss, wo ich mich konzentrieren muss, weil es bringt mich so einen kreativen Fluss irgendwie rein. Also
was macht der für Musik?
Der macht so wunderbare Pianomusik und
okay.
Ganz viel Filmmusik schon geschrieben, also zum Beispiel auch für den Film Ziemlich beste Freunde.
Ja, klar, natürlich.
Und ich finde das einfach, wenn ich dann dazu arbeite oder so Texte schreibe, werde ich einfach super kreativ. Also das auf jeden Fall. Und so in Büchern, also was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Buch von Jocko Willing. Das ist so ein ehemaliger Navy SEAL. Extreme Ownership. Und zwar ist auch die Hauptaussage aus diesem Buch das Thema Verantwortung zu übernehmen. Also für alles. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas schief läuft in der Firma, auch wenn ich vielleicht jetzt objektiv daran nicht beteiligt war, hat das aber was mit meinem eigenen Ownership zu tun. Und am Ende fällt die Verantwortung doch immer auf mich zurück. Und das finde ich irgendwie auch ein sehr, sehr cooles und passendes Bild, weil ich dadurch halt nie in der Opferrolle bin, sondern wenn was schief läuft, ich ärgere mich über jemanden oder was auch immer, dann nehme ich dafür die Verantwortung und schaue auch, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und das ist ein sehr, sehr cooles Buch, weil das also ist schon auch, es hat auch Kriegsszenen damals vom Iran-Krieg werden erzählt. Und das wird dann immer auf die Businesswelt übertragen. Also was lernen die Navy SEALs, die quasi Extreme Ownership in diesen Kriegsszenarien anwenden mussten, was lernt man jetzt in der Businesswelt daraus? Und er hat dann später so Business-Coachings gemacht und ja, das hat natürlich eine ganz andere Dimension, wenn man in so einem Häuserkrieg ist, aber ich finde das Konzept einfach irgendwie interessant, weil ich trotzdem häufig darüber beobachte, dass Menschen einfach gerne immer Schuld auf andere schieben, so nach dem Motto, hey, ich habe den Bus verpasst, weil so, ich habe den Bus verpasst, weil ich bin zu spät losgegangen, egal, wenn ich aufgehalten wurde von irgendwem, so am Ende, ich hätte es auch anders regeln können und das ist so ein Konzept, was ich sehr gerne mag. Ansonsten, also Überflieger hat mich auch wirklich sehr geprägt mit diesen 10.000 Stunden, um sehen, dass Dinge halt auch einfach eine Tiefe brauchen. Und zwei Bücher, wo ich gerade auch dran bin, ist zum einen das Buch Think Like a Monk, also von Jay Shetty, der einem auch nochmal so mitgibt. Also Mönche sind ja auch
ganz interessant. Nicht wie ein Affe, sondern wie ein Mönch, okay.
Genau, nicht wie ein Affe, sondern wie ein Mönch.
Okay, ja.
Genau, das und dann auch einmal beschäftige ich mich mit so einem Buch, das über Stoizismus geht, was einfach nur praktisch mit im Hier und Jetzt Leben zu tun hat und wie schaue ich auf das Hier und Jetzt und hat auch ein bisschen was mit Mindset letztlich zu tun. Und ich lese noch eins gerade, fällt mir gerade ein, und zwar die Biografie von Andre Agassi, Tennis-Profi.
Ja.
Ja, auch total spannend, weil er wollte ja nie Tennisspieler sein und wurde ja von seinem Vater so da reingetriezt und mit dieser Hassliebe für Tennis so erfolgreich zu werden, finde ich einfach auch als Geschichte spannend gerade zu lesen. Aha. Weil normalerweise heißt es ja immer so, geh den Dingen nach, die wo du sehr, sehr viel Leidenschaft auch für verspürst. Und bei ihm ist ja genau eigentlich das Gegenteil der Fall und er ist dann sehr erfolgreich. Also ich finde auch nochmal einen spannenden Blickwinkel.
Ja.
Ja, also das sind so Bücher und ich könnte wahrscheinlich jetzt noch mehr aufzählen, aber in der Realität komme ich eigentlich dann doch zu wenig zum Lesen gerade, weil ich nicht so gut darin bin, Hörbücher zu hören. Das Wissen geht bei mir nicht so rein, wie wenn ich selber lesen würde.
Ja, ich brauche da also Downtime und am besten ein Buch auch auf Papier und dann.
Genau, genau. Ja. Bei mir auch.
Spannend, vielen Dank für die Tipps. Und ja. Wer sind frühe Mentoren deiner Karriere?
Ja, also definitiv kam Thomas, wo ich damals in der Moderationsakademie war.
Thomas, ja.
Weil die mir auch so viel Werte mitgebracht hat. Also ich glaube, ich wäre ohne sie nicht die lösungsorientierte Person, die ich bin. Weil sie hat mir, glaube ich, Lösungsorientierung wie sonst keine reingebracht. Aber sie hat mir auch super viel so mitgegeben über Kommunikation, wie wirkt Kommunikation, wie wirkt es auf andere, wie kommuniziere ich auch mit mir selber, aber auch sowas wie, wenn ich jetzt auf einer Bühne moderiere, wie muss das Setting auf der Bühne sein, also ganz viel auch, was wirkt eigentlich unbewusst, sei es ein Gegenstand, sei es ein Mensch, da habe ich richtig viel von ihr gelernt und einfach auch so dieses Optimistische, dieses Lösungsorientierende, dieses alles ist verwertbar, alles ist gut erstmal. Das hat mich schon auch stark geprägt, als ich da mit 15 bei ihr aufgeschlagen bin.
15?
Ich habe da meine Schulferien verbracht und Praktikum gemacht, weil ich ja Moderation lernen wollte.
Naja, klar.
Genau.
Ah ja, super. Mit dem richtigen Bein aufgestanden, würde ich mal sagen.
Ja, du, also ich gebe mein Bestes.
Rebecca, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke.
Danke
für die
dir.
Zeit, die du uns gewidmet hast hier im Podcast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und bin fest davon überzeugt, dass dein Weg weitergehen wird. Vielen Dank.
Danke dir, Andreas. Hat Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm@black-forest-nature.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast.